Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Mehr als 50.000 Bürgerinnen und Bürger und einige Umweltverbände verklagen die Regierung. Und zwar, weil die zu wenig gegen die Erderwärmung tut. Moment, Klimaklagen gab es ja schon vorher. Was ist das jetzt? Auch Landwirte merken den Klimawandel. Wir hören dazu, was ihnen selbst auffällt und was Forschende empfehlen, damit die Schäden nicht zu groß werden. Ein Faktor sind auf jeden Fall gesunde Böden. Die sind nicht nur einfach gut für die Tiere, die darin leben, sie sind bares Geld wert für unsere ganze Gesellschaft. Und am Ende der Sendung die Nebenkostenabrechnung, wie man sie durchschaut und gegebenenfalls anficht. Vor 3 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht ein spektakuläres Urteil gefällt. Es hat die Bundesregierung ermahnt, mehr für den Klimaschutz zu tun, und zwar jetzt, damit die Jüngeren, die später Geborenen, nicht umso härtere Einschränkungen hinnehmen müssen. Das war die Premiere einer Klimaklage vor dem höchsten deutschen Gericht. Jetzt geht es weiter. Greenpeace und Germanwatch machen weiter und etwa 50.000 Klägerinnen und Kläger. Zum ersten Mal dürfen sich nämlich Bürgerinnen und Bürger direkt an einer Klage beteiligen. Peggy Fiebig zeigt uns, was eine von ihnen motiviert.
Wir sind in Ostthüringen im Saale-Holzland-Kreis.
Doro geht auf das große Tor zu, hinter dem sich die kleine Gärtnerei verbirgt, die sie gemeinsam mit einer Kollegin betreibt. Die beiden bauen vor allem Gemüse an.
Paprika, verschiedene Arten Auberginen, Gurken, Tomaten. Ganz klassisch. Mais kommt auch langsam, Kürbis, eigentlich alles, was man hier in der Region mit den Witterungsbedingungen so anbauen kann.
Die junge Gärtnerin ist eine der Klägerinnen und Kläger, die jetzt für mehr Klimaschutz erneut vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Sie werfen der Bundesregierung vor, vor allem im Verkehrssektor zu wenig zu tun und jetzt dringend notwendige Maßnahmen zur Reduzierung klimaschädlicher Emissionen in die Zukunft zu verschieben. Doro befürchtet, dass, um das wieder auszugleichen und die Klimaziele zu erreichen, später dann Maßnahmen nötig sein werden, die sie als Landbewohnerin persönlich hart treffen und sie in ihrer Mobilität einschränken werden. Das aber würde gegen die frühere Karlsruher Entscheidung zum Klimaschutz verstoßen. 2021 hatte das Bundesverfassungsgericht in einem aufsehenerregenden Beschluss die Politik verpflichtet, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass klimaschädliche Emissionen sukzessive gesenkt werden. Mit dem neuen Klimaschutzgesetz, das der Bundestag in diesem Frühjahr verabschiedet hatte, werde aber gegen genau diese Vorgaben verstoßen, wird in der jetzt erhobenen Verfassungsbeschwerde kritisiert. Rechtsanwältin Roda Verheyen vertritt die Klägerinnen und Kläger in Karlsruhe.
Die Sektorziele sind als verbindliche Sektorziele abgeschafft. Damit ist der Gesamtreduktionspfad in Gefahr und damit die intertemporalen Freiheitsrechte, die das Bundesverfassungsgericht zum zentralen Element seiner Entscheidung gemacht hatte. Die Sofortprogramme wurden gestrichen oder sind viel zu spät. Der vom Bundesverfassungsgericht beschworene entwicklungsfördernde Planungshorizont und der Planungsdruck, er entfällt.
Von einem ökologischen Rückschritt ist in der Verfassungsbeschwerde die Rede. Das Gesetz lasse Emissionsmengen zu, die weit über das verbleibende CO2-Budget hinausgingen, das der Bundesrepublik Deutschland noch zustehe, so die Anwältin. Das aber heißt, dass die Einsparungen, die nach dem Pariser Klimaschutzabkommen erforderlich sind, um die Klimaneutralität zu erreichen, in die Zukunft verschoben werden.
Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Dann brauchen wir ab 2030 im Jahr 10-mal so schnelle Reduktionen im Verkehrsbereich wie im Moment. Das ist unvorstellbar, die Reduktionsrate.
Fahrverbote oder Zwangsverschrottungen von Verbrennerautos drohten dann, befürchtet Roda Verheyen. Maßnahmen, die unverhältnismäßig in die Freiheitsrechte der Menschen eingreifen würden, so die Anwältin. Genau das aber hatte das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Auch Gärtnerin und Verfassungsklägerin Doro macht sich Sorgen darum, wie sie Beruf und Privatleben dann noch organisieren kann, wenn es zu solch harten Einschnitten kommt.
Ich wohne im ländlichen Raum, habe regelmäßige Wege, plus ich habe kein besonders hohes Einkommen. Ich bin aktuell 100% eigentlich angewiesen auf den Verbrenner.
Und selbst wenn es nicht ganz so weit kommen sollte, dass sie ihren alten Toyota gar nicht mehr fahren kann, irgendetwas wird passieren müssen, um die Emissionen im Verkehrssektor zu senken.
Ich habe konkret Angst davor, dass die CO2-Preise irgendwann so hoch sind, dass ich mich hier im ländlichen Raum nicht mehr von A nach B bewegen kann.
Der CO2-Preis ist eigentlich ein Klimaschutzinstrument. Durch einen Preisaufschlag sollen Unternehmen und Bürger motiviert werden, klimaschädliche Emissionen zu verringern. Für jede ausgestoßene Tonne CO2 muss danach eine bestimmte Summe gezahlt werden. Wenn aber das zur Verfügung stehende Budget zu schnell aufgebraucht wird, steigt dieser CO2-Preis. Fossile Brennstoffe werden damit erheblich teurer, also auch Benzin und Diesel. Für die Verfassungsbeschwerde wurde ausgerechnet, dass das für Doro bis zu 100 Euro im Monat mehr sein könnten. Fast ein Drittel ihres Nettoeinkommens müsste sie dann für ihr Auto aufwenden. Sie möchte deshalb mit ihrer Verfassungsbeschwerde dazu beitragen, dass es beim Klimaschutz schneller vorangeht und dass mit dem verbleibenden CO2-Budget verantwortungsvoller umgegangen wird, sagt sie.
Ich erhoffe mir, dass wir das aktuell vorhandene CO2-Budget wirklich nur an den Stellen verwenden, wo es wirklich notwendig ist, wo es wirklich gebraucht wird. Also es darf doch nicht sein, dass manche Menschen auf der Autobahn rasen bis zum Getno, CO2 verbrauchen bis zum Getno und wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir sagen müssen, wir haben das CO2-Budget verbraucht und jetzt ist es so unendlich teuer, Auto zu fahren, dass Menschen, die in strukturschwachen ländlichen Räumen, die kein hohes Einkommen haben, um sich ein E-Auto zu leisten, dass die nicht mehr von A nach B kommen, dass die praktisch in ihrer Bewegungsfreiheit komplett eingeschränkt sind. Das kann doch nie sein.
Zehntausende verklagen die Bundesregierung. Wir haben gerade eine davon gehört, weil sie nicht genug für den Klimaschutz tut. Besonders in einem Bereich versagt die Bundesregierung aus Sicht der Klägerinnen und Kläger komplett. Und übrigens auch aus Sicht des Klimaexpertenrates der Bundesregierung, nämlich im Verkehr. Allerdings gibt es zwei Hoffnungsschimmer, also zwei Dinge, die doch was gebracht haben. Die hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung rausgestellt. Welche sind das und was können wir daraus lernen?
Deutschland steht im Klimastau. Auf keinem Gebiet wurde beim Klimaschutz so wenig erreicht wie beim Verkehr, bemängelt Christoph Bahls von der Umweltorganisation Germanwatch.
Und von dem her ist das der Sektor, wo wir, wenn nicht Gravierendes passiert, jetzt schon wissen, dass für 2030 die Klimaziele ziemlich krachend verfehlt werden.
Dabei gab es in Deutschland bereits Klimaschutzmaßnahmen, die funktioniert haben, und zwar überraschenderweise gerade im Verkehrssektor. Die Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung PIK hat zwei Maßnahmen ausgemacht, durch die die Menge der jährlich ausgestoßenen Treibhausgase deutlich gesunken ist. Zu Beginn der 2000er Jahre sank der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor merklich, und zwar zeitgleich zur Einführung der sogenannten Ökosteuer. Was diese Steuer genau bewirkte, erklärt Wiebke Zimmer von der Klimaschutzorganisation Agora Verkehrswende.
Für den Verkehrssektor bedeutete das, dass der Liter Benzin und der Liter Diesel um 3 Cent pro Jahr teurer geworden ist über 5 Jahre.
Die CO2-Emissionen im Verkehrssektor sanken rund um die Einführung der Ökosteuer um etwa 7,6%. Die zweite erfolgreiche Maßnahme, die die Studie identifiziert, liegt etwas später, um das Jahr 2005, Deutschlands Einführung einer Lkw-Maut. Wiebke Zimmer.
Also die Lkw-Maut ist damals eingeführt worden mit unterschiedlichen Mautsätzen für unterschiedliche Schadstoffklassen bei den Lkw, den sogenannten Euronormen.
Die Idee klang vielversprechend. Je mehr man fährt, desto mehr muss man bezahlen. Außerdem zahlen abgasärmere Fahrzeuge weniger. Trotz ihrer Startschwierigkeiten, eines erreichte die Maut von Anfang an. Die Lkw wurden sauberer.
Es sind dann sehr viel mehr Lkw beschafft worden, die weniger Schadstoffemissionen ausstoßen.
Laut der PIK-Studie sind die CO2-Emissionen im Verkehrssektor in der Zeit der Lkw-Mauteinführung um ganze 11,7% zurückgegangen. Sowohl Lkw-Maut als auch Ökosteuer sind Preisinstrumente. Sie schaffen finanzielle Anreize für klimafreundlicheres Verhalten, etwa weniger klimaschädlichen Treibstoff verbrauchen oder schadstoffärmere Fahrzeuge nutzen. Die PIK-Studie zeigt, solche Preisinstrumente funktionieren beim Klimaschutz besonders gut. Aber sie alleine reichen nicht. Den größten Klimahebel hat ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen.
Es liegt ja jetzt gerade ein Hauch von Herbst in der Luft. Die Ernte ist noch nicht ganz durch, aber die ersten Bilanzen zeigen dieses Jahr, es läuft nicht schlecht. Aber es läuft schlechter als im Schnitt der vergangenen Jahre. Und das liegt auch am Extremwetter. Obwohl diesmal zumindest die Dürre ausgeblieben ist, berichten Ackerbauern, dass sie mit Extremwettern zu kämpfen haben. Inka Zimmermann mit Details.
Mittwochnachmittag im Bauernladen der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt. 2/3 der Ernte sind bisher geschafft. Die Erträge sind in diesem Jahr nur leicht unter dem Durchschnitt. Aber vollends zufrieden ist Vorstand Matthias Ulrich trotzdem nicht.
Gerade was die Qualitäten im Getreide angeht, dort sind Qualitätsparameter wie Protein etwas unterdurchschnittlich. Was natürlich dazu führt, dass man nicht unbedingt immer diese Preise erzielen kann, die man eigentlich möchte.
Der fehlende Regen ist ein Thema.
Wir hatten gerade im ersten Halbjahr diesen Jahres Probleme mit Frostereignissen und auch bei uns im Betrieb mit Hagel, die natürlich dazu geführt haben, dass die Bestände etwas gelitten haben.
Matthias Ulrich ist Vorstand der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg und bewirtschaftet knapp 5000 Hektar Ackerland. Er beobachtet, dass sich das Wetter auch längerfristig verändert.
Es ist schon beobachtbar, dass Wetterereignisse, ja, wie soll ich sagen, nicht normal sind. Etwas aus der Reihe tanzen, gerade was Starkniederschläge sind und auch was Extremwetterbedingungen in Form von Dürreperioden, aber auch Kälteperioden. Also es muss nicht immer nur die Hitze sein. Gerade nach den Jahren, die ich jetzt hier schon noch im Betrieb bin, also gerade so 2003, 2000, glaube ich, 12, 13, da waren Hochwasser.
Danach kamen die Dürreperioden 2018, 19. Insgesamt merke man, dass die Abstände zwischen den Extremwetterereignissen in den vergangenen Jahren abnehmen.
Also diese Extreme sind stärker geworden, weil sich das globale Klima ändert. Das ist nicht nur das regionale, sondern wirklich das globale, dass wir von der ganzen globalen Klimaveränderung auch jetzt was abbekommen.
Sagt die Agrarwissenschaftlerin Urte Grauwinkel. Auch sie beobachtet das Wetter bereits seit über 30 Jahren. So lange ist sie schon in der Landwirtschaft tätig. Ihre Lösung für die extremen Wetterereignisse: Die Landwirtschaft soll diverser werden.
Entweder man hat ein gutes Getreidejahr oder man hat ein gutes Kartoffeljahr oder man hat ein gutes Weinjahr. Wenn man gute Kartoffeln hat, hat man schlechten Wein. Und wenn man gutes Getreide hat, hat man schlechte Kartoffeln. Deshalb hat die Landwirtschaft eigentlich nur die Möglichkeit, sich wirklich diverser aufzustellen, dass wenn Fruchtarten mal unterdurchschnittlich sind, dann werden andere Fruchtarten besser sein, dann können andere Fruchtarten gewinnen.
Dieses Konzept scheint auch für Matthias Ulrich in diesem Jahr aufzugehen. Der Weizen mag Defizite haben, aber die Kartoffeln sind perfekt.
Die Kartoffelernte ist dieses Jahr sehr gut, weil halt die Bedingungen auch für die Kartoffel recht gut waren.
Um die gepflanzten 60 Hektar Kartoffeln zu ernten, braucht das Team in Bad Dürrenberg übrigens circa 12 Tage. Dann darf das Feld nicht zu trocken sein, sonst kann die Maschine den Boden nicht mehr aufbrechen.
Apropos Boden. Vor 2 Wochen schrieb ein geschätzter Kollege von mir in der Zeit die schönen Zeilen: Wo wohnt die Hoffnung? Wo bleibt der Fortschritt? Die Antwort: im Komposthaufen. Was meint er damit? Dass das, worauf wir alle mit unseren Füßen stehen, oft zu betoniert ist und nur noch wenig Leben darin. Kompost hingegen hilft, den Boden wieder lebendig zu machen. Und nicht nur mein Kollege ist für Poesie anfällig, wenn es um den Boden geht, auch die der Romantik sicherlich unverdächtige Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Sie hat gerade eine Studie veröffentlicht, zusammen mit dem NABU, die den Titel trägt: Die Magie gesunden Bodens und wie wir das erreichen. Ich habe Maximilian Meister vom NABU befragt dazu. Er ist dort Experte für Bodenpolitik und ich habe ihn gefragt, was denn für ihn die Magie des Bodens ausmacht.
Für mich die Magie des Bodens ist die Vielzahl der Organismen, die in ihnen leben und vor allem die Funktionen, die sie bereitstellen, diese essentiellen Funktionen, die für den Erhalt unserer Ökosysteme von landwirtschaftlichen Betrieben über Regenwälder bis hin zur nördlichen Taiga überall auf der Welt wichtig sind und am Ende auch für unser Zusammenleben. Böden speichern zum Beispiel doppelt so viel Kohlenstoff wie die ganze Erdatmosphäre, speichert 100-mal mehr Süßwasser als alle Seen und Flüsse und Feuchtgebiete der Welt zusammen und sie produzieren 95% der Lebensmittel, die wir essen. Und darüber hinaus beherbergen sie auch noch die Hälfte aller bekannten Lebewesen auf dem Planeten. Also sie leisten wahnsinnig viel für uns. Und für all das braucht es aber gesunde, belebte, also sprich biodiverse Böden. Und letztendlich ist es genau diese Vielzahl der Organismen, die Biodiversität des Bodens, die ihm seine Funktionen verleiht, auf die wir angewiesen sind. Und ohne diese riesige Menge von Bakterien, Pilzen bis hin zu Würmern geht im Boden tatsächlich nichts. Und Zum Beispiel als Vergleich befinden sich auf einer Fläche von einem Hektar gesunden Bodens so viele Bodenorganismen, wenn man sie zusammenrechnen würde, wie das Äquivalent von 15 Kühen. Das ist wahnsinnig viel.
Diese Magie, die da ausgedrückt wird, die hat einen ganz konkreten Mehrwert und den haben Sie auch ausrechnen lassen. Die konkrete Zahl war, dass Böden in Deutschland jedes Jahr 14 Milliarden Euro an Mehrwert erwirtschaften könnten. Und das ist wohl mehr als die Hälfte dessen, was Bauern in einem Jahr mit Getreide, Obst, Gemüse und so weiter erwirtschaften. Wie kommen Sie denn auf diese 14 Milliarden Euro pro Jahr allein in Deutschland?
Der Wert ergibt sich aus den verbesserten Bodenfunktionen durch die verbesserte Bodengesundheit anhand der drei untersuchten Dimensionen innerhalb der Studie für das Wassermanagement, das Nährstoffmanagement und die Kohlenstoffspeicherung. Und eine bessere Wasseraufnahmefähigkeit zum Beispiel bei Extremwetterereignissen, die wir in Zukunft ja mehr haben werden, wodurch der Boden dann widerstandsfähiger gegen Ernteausfälle wird, bringt etwa 1 Milliarde pro Jahr zusätzlich. Eine verbesserte Nährstofffunktion, Versorgung der Kulturpflanzen und damit höhere Ernten und Düngereinsparungen ergeben weitere 3 Milliarden pro Jahr zusätzlichen Gewinns. Und der mit Abstand größte Teil macht die Kohlenstoffbindung mit weiteren 10 Milliarden pro Jahr aus. Und Böden können so zum Beispiel so viel Kohlenstoff jedes Jahr zusätzlich speichern, wie rund 18 Millionen Autos jedes Jahr ausstoßen, was ein Drittel aller Autos in Deutschland ist.
Das hört sich extrem überzeugend an und ich fand es noch überzeugender, als Sie dann gesagt haben, ja, schon wenn wir die biologische Vielfalt in den Böden um 1% verbessern, so wie es in Ihrem Bericht steht, werden die Böden so viel mehr wert sein für die Gemeinschaft. Also 1%, das klingt nach relativ wenig Anstrengung, klingt fast ein bisschen zu einfach, oder?
Genau, eine Steigerung von 0,1% über 10 Jahre hinweg, also insgesamt eine Steigerung von 1%, klingt nach nicht viel anfänglich. Aber wenn man bedenkt, dass Böden nur 3% organische Substanz enthalten, klingt es nach schon etwas mehr. Um das zu schaffen, müssen jetzt ein paar Bedingungen im Boden zusammenspielen, wie die Bodenfeuchte, der richtige Anteil der Biomasse, die richtige Bodenstruktur und auch die richtige Bodentemperatur. Und diese Bedingungen kann man durch bestimmte Praktiken in der Landwirtschaft beeinflussen. Das sind zum Beispiel Praktiken, wie man sie meist aus dem ökologischen oder der regenerativen Landwirtschaft kennt, wie zum Beispiel die minimale Bodenbearbeitung. Die ganzjährige Bodenbedeckung ist super wichtig, durch Zwischenfrüchte zum Beispiel und mehr Biodiversität auf dem Acker und damit auch unter dem Acker. Und wenn diese Praktiken zusammenspielen, dann können wir diesen Anteil der organischen Bodensubstanz steigern und diesen riesigen Schatz von 14 Milliarden Euro jährlich heben.
Aber ist das erstmal für die Landwirte nicht total teuer? Sonst gäbe es ja nicht so viel Widerstand. Das ist kompliziert und teuer für die, diese Umstellung.
Einerseits ja, kurzfristig ja. Die landwirtschaftlichen Praktiken zur Verbesserung der Bodengesundheit können kurzfristig Kosten verursachen, wie durch die Anschaffung einer neuen Maschine oder ähnliches. Aber eine vorherige Studie auch mit der Boston Consulting Group hatte gezeigt, dass sich diese Investitionen schon mittelfristig rechnen können und in Gewinne für den landwirtschaftlichen Betrieb umschlagen können. Und das auch nicht erst mittelfristig, sondern auch schon kurzfristig bieten gesunde Böden erhebliche Vorteile für die Gesellschaft und die Natur, wie vorher schon gesagt. Die Interessen können die Kosten überwiegen.
Sie kleben ja quasi dem Boden ein Preisschild auf und das, was da draufsteht, geht weit über den Wert hinaus, den der reine Bauwert von einem Grundstück hat oder den der landwirtschaftliche Nutzen hat. Wenn man das tut, glauben Sie, das ist ein stärkerer Anreiz für die Politik und auch für die Bodenbearbeiter, wie zum Beispiel Landwirte, als bislang sich für Biodiversität einzusetzen?
Wir glauben ja. Aber insgesamt bedarf es einer größeren Sensibilisierung der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Das bedeutet, von Landwirt über den Vertrieb zum Einzelhandel bis hin zu den Verbrauchern muss über die enorme wirtschaftliche Bedeutung auch von biologischer Vielfalt sensibilisiert werden. Lebensmittelunternehmen zum Beispiel und Einzelhändler müssten ermutigt werden, gesündere Produkte zu entwickeln, zu verkaufen, die zum Beispiel mit regenerativen Methoden angebaut wurden. Und Landwirte müssen außerdem weitergebildet werden, wie sie diesen wirtschaftlichen Wert gesunder Böden fördern können, um sich besser natürlich auch für die Zukunft aufzustellen. Die Gesundheit unserer Böden wird sich allerdings nicht verbessern, ohne die umfassenden Anstrengungen von politischen Fördermaßnahmen für diese Praktiken zur Förderung der biologischen Vielfalt. Es braucht mehr öffentliche Forschungsprojekte in diese Richtung, mehr politische Maßnahmen, die den Einsatz dieser Praktiken fördern. Und wenn der Boden gesund ist, bekommen Landwirte anhand dieser Gesundheit mehr Geld ausgezahlt. Das würde sozusagen unser Fördersystem auch fundamental ändern, von einer hektarbasierten Förderung hin zu einer ergebnisorientierten Förderung entlang ihrer Leistung.
Und wir als Einkäuferinnen und Einkäufer, was könnten wir tun?
Wir könnten einerseits auf Produkte achten, die nach ökologischen oder eben nach regenerativen landwirtschaftlichen Praktiken produziert worden sind. Ist am Ende auch der Einzelhandel ein Stück weit in der Bringschuld, diese Maßnahmen herauszustellen, diese Produkte herauszustellen, damit der Kunde sie auch erkennen kann und gezielt auch kaufen kann und damit auch fördert?
Das alles, das sagt Maximilian Meister, Experte für Bodenpolitik beim NABU, dem Naturschutzbund Deutschland. Vielen Dank, Herr Meister.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn Sie zur Miete wohnen, dann erhalten Sie jedes Jahr eine Heizkostenabrechnung für Heizung und für warmes Wasser. Aber oft ist es schwer, diese Abrechnung zu lesen, von Fehlern mal ganz abgesehen. Werner Nording sagt, worauf Sie achten sollten.
2/3 aller Heizkostenabrechnungen sind fehlerhaft oder klärungsbedürftig. Das schätzt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Auch deshalb raten die Verbraucherzentralen Mieterinnen und Mietern, ihre Heizkostenabrechnungen auf Plausibilität zu prüfen und den eigenen Verbrauch im Blick zu behalten, sagt der Energieberater Jan-Peter Peters von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Plausibel bedeutet, ist die richtige Wohneinheit genannt, ist das der richtige Zähler. Man kann eigentlich schon mit ein bisschen Erfahrung sehen, ob der Verbrauch realistisch ist oder nicht.
In der Heizkostenabrechnung steht, welche Heizkosten im vergangenen Abrechnungszeitraum für das gesamte Haus angefallen sind und wie sich die Kosten nach einem festgelegten Verteilerschlüssel auf die einzelnen Wohnungen verteilen. In der Regel entfallen 70% der Heizkosten auf den Verbrauch und 30% auf die Grundkosten, die je nach Quadratmeter berechnet werden. Häufig erklärt sich eine höhere Heizkostenabrechnung auch damit, dass der Verbrauch nur geschätzt wurde und nicht den tatsächlichen Werten entspricht.
Ganz oft ist es ja der Top-Fehler, dass eventuell die letzten Jahre geschätzt wurde.
Um den Mieterinnen und Mietern die Arbeit zu erleichtern, würden sich die Verbraucherzentralen Musterabrechnungen mit Erläuterungen wünschen. Doch die hat die Bundesregierung bislang nicht geliefert. Es gibt aber einen bundesweiten Heizspiegel, an dem man sich orientieren kann. Daraus kann jeder ablesen, wie seine Kosten pro Jahr je nach Verbrauch, Wohnfläche und Heizsystem eingestuft werden. Als niedrig, mittel, erhöht oder zu hoch.
In dem Mietspiegel sieht man die Energiekosten oder die Nebenkosten pro Quadratmeter.
Im Vergleich zur letzten Heizkostenabrechnung sind die Energiekosten im Schnitt um etwa 15% gestiegen. Das liegt auch an der CO2-Bepreisung. Für 2024 sind das zum Beispiel bei einer 80 Quadratmeter Wohnung mit einer Gasheizung etwa 95 Euro, bei einer Ölheizung sogar 125 Euro. Seit 2023 entfällt dabei ein Teil dieser CO2-Kosten auf den Vermieter. Dieser Anteil wird direkt in der Heizkostenabrechnung berechnet und von den Heizkosten des Mieters abgezogen.
Und die CO2-Kosten sind in den Heizkosten mit drinne.
Je schmutziger die Heizungsanlage ist, desto mehr muss der Vermieter bezahlen. Das soll dazu beitragen, dass sich Eigentümerinnen und Eigentümer intensiv mit der Energieeffizienz ihrer Gebäude beschäftigen. Sind die CO2-Kosten in der Abrechnung nicht enthalten oder ist das nicht richtig dargestellt, darf der Mieter 3% der Heizkosten einbehalten. Der Energieberater kritisiert, dass sich offenbar bei Vermieterinnen und Vermietern noch nicht die gesetzliche Vorgabe herumgesprochen hat, dass Heizungsanlagen seit Januar 2024 auch optimiert und richtig eingestellt werden müssen.
Aktuell gibt es ja auch nur Heizungsmonteure und Dienstleister, die Heizungsanlagen warten. Optimieren steht da meistens nicht in den Verträgen drin. Optimieren bedeutet, ich beschäftige mich mal ein paar Stunden, ein paar Tage mit der Heizungsanlage und optimiere sie eventuell erstmal am Computer und dann gehe ich in die Realität und stelle sie richtig ein.
Das war unser Verbrauchertipp zur Heizkostenabrechnung. Ich darf Ihnen noch die Informationen am Mittag empfehlen. Heute moderiert dort Christoph Heinemann. Es geht natürlich um Starkregen, um Hochwasser in Deutschland, aber vor allem bei unseren Nachbarn, aber auch um die Grenzkontrollen. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.